Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Der Philipperbrief. Heute geht es nämlich um den. Ich wechsle noch die Sprache. Der Philipperbrief, der ist nur 4 Kapitel lang, also wirklich ein kurzer Brief. Aber man darf ihn deswegen überhaupt nicht unterschätzen. Der Brief hat es wirklich in sich, finde ich. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den ersten 3 Kapiteln auch schon erfahren dürfen. Der Paulus, der fordert die Gläubigen in Philippi und jetzt auch uns, weil wir ja den Brief auch lesen, auf. Und wirklich, er fordert uns heraus. Einige haben mir gesagt, dass dieser Brief sie wirklich zum Nachdenken und auch Hinterfragen quasi angeregt hat. So Fragen wie: Wie lebe ich mein Leben als Christ? Wo bin ich gut unterwegs und wo nicht? Wo hat sich in meinem Leben die Welt eingeschlichen, also das weltliche Leben? Und wo bin ich mir meiner Himmelsbürgerschaft bewusst? Oder wenn wir an das Christuslied aus Kapitel 2 denken, was bedeutet es, Jesus als Vorbild zu nehmen? Das ist so eine starke Frage, die Paulus uns in diesem Philipperbrief aufwirft. Was bedeutet es, Jesus als Vorbild zu nehmen? Will ich mein Ego überhaupt hinten anstellen und Jesus demütig folgen? Will ich das oder will ich das nicht? Und letztes Mal hatten wir es noch von der Freude, oder auch dieses Mal wird es nochmal darum gehen. Wovon hängt meine Freude am Herrn ab? Kann ich mich auch mit Schmerzen, bei Krankheit, Armut und Einsamkeit am Herrn freuen? Kann ich das? Ist unsere Freude am Herrn so groß, dass wir wie Paulus bereit sind, alles auf dieser Welt loszulassen? Paulus will die Gemeinde in Philippi anspornen, dass sie seinem Vorbild folgen und sich ganz auf Jesus einlassen. Ja, so wie Paulus ja auch bereit war, alles für Jesus hinzugeben. Und diese Bereitschaft bei ihm kam daher, weil er wusste, dass nichts und niemand ihn von Jesus trennen kann. Das ist so eine tiefe Gewissheit, die Paulus hatte. Und er wusste auch ganz tief, seine Heimat ist jetzt schon im Himmel. Und auch das wollte er unbedingt der Gemeinde in Philippi mitteilen. Glaubt nicht, dass ihr jetzt hier noch die Heimat auf dieser Welt habt. Eure Heimat ist jetzt schon im Himmel. Ich vermute, euch geht es ein bisschen wie mir. Ihr findet sicher diese Botschaft von Paulus auch ganz schön radikal. Aber sie kommt direkt aus seinem Herzen. Und alles, was er fordert, das hat er auch selber ja durchgemacht. Oder er war bereit dazu. Er hat oft geschrieben, er sei bereit dafür, für Jesus sein Leben hinzugeben. Paulus ist uns vorangegangen und er will uns motivieren, den gleichen Weg auch zu gehen. Manchmal ertappe ich mich, dass ich denke, ja, hier bin ich und Paulus ist irgendwo da oben. Das ist so der Überchrist. Dem kann man eigentlich nicht folgen. Aber Paulus, der fördert dieses Bild überhaupt nicht. Der sagt vielmehr: Ja, schaut mal, selbst ich habe diesen Weg geschafft. Dann schafft ihr ihn auch. Das ist die Botschaft, die Paulus uns mitteilen will. Wenn ich es geschafft habe, dann schafft ihr es auch. Und ich glaube, dass er so ein bisschen merkt, dass wir noch zögerlich sind und darum macht er im Kapitel 4 dort weiter, wo er im Kapitel 3 aufgehört hat. Mit Ermutigung, dass wir diesen Weg auch gehen. Ich sehe schon, das Bild ist schon online. Das ist das Kapitel 4. Es ist gar nicht die Meinung, dass ihr das lesen könnt. Es geht nur so um den groben Überblick. Der Kapitel 4, der fängt da oben an. Und er besteht so aus 3 Teilen. Einmal quasi die abschließende Ermahnung zur Einigkeit. Dann ab hier bis hier ein Teil, wo er für die Spende, die er von der Gemeinde Philippi bekommen hat, dankt. Und ein ganz kurzes Schlusswort. Aber heute in meiner Predigt geht es hier um diesen Teil. Und da oben natürlich noch der Vers 1. Und der Vers 1 habe ich euch am Schluss von der letzten Predigt vorgelesen, aber mit dem fangen wir wieder an. Da steigen wir wieder ein. Vers 1 steht: Also meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Siegeskranz, haltet unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr meine Lieben. Mir fällt da sofort der zweite Teil auf. Haltet unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr meine Lieben. Unerschütterlich daran festhalten, dass wir zum Herrn gehören. Es scheint etwas Umkämpftes zu sein. Es scheinen sich Zweifel einzuschleichen. Das scheint alles normal zu sein. Und darum die Aufforderung, haltet unerschütterlich fest, egal wie es im Leben läuft, dass ihr zum Herrn gehört. Und in den ersten drei Kapiteln hat er ja schon sehr detailliert aufgeführt, wieso das alles so wichtig ist. Und jetzt, so zum Schluss von diesem Brief, will er natürlich den Sack noch zubinden. Das ist ja normal. Also er hat jetzt schon drei Kapitel geschrieben und jetzt so am Schluss, dieser letzte Abschnitt, bevor es dann um die Spenden geht, da will er noch einmal den Sack zubinden. Und so beziehen sich jetzt diese nächsten Verse hier alle auf diesen Satz da oben. Wir sollen eben quasi unerschütterlich daran festhalten. Und so, das Ganze scheint ein bisschen auseinandergerissen zu sein, aber der Satz oder das hier bezieht sich alles auf da oben. Ist ein bisschen verwirrlich, weil da noch so ein Titel da sich reingeschlichen hat, aber das gehört zusammen. Und ich lese euch jetzt den Teil hier der blauen Kasten einmal vor und jetzt solltet ihr auch eine Chance haben mitzulesen. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche. Seid euch einig, denn ihr gehört beide zum Herrn. Ja, und dich, treuer Weggefährte, bitte ich, hilf ihnen dabei. Die beiden Frauen haben gemeinsam mit mir für die gute Nachricht gekämpft. Sie taten das zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens steht. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Tut das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt. Handelt, wie ihr es bei mir gehört oder gesehen habt. Der Gott, der Frieden schenkt, wird euch darin beistehen. Vielleicht ist euch vorher beim Lesen auch schon aufgefallen, dass hier in diesen Versen immer wieder konkrete Aufforderungen drin stecken. Ich habe die euch einmal rot markiert. Das sind so konkrete Aufforderungen, die Paulus uns da sagt. Und die ziehen dann auch Handlungen nach sich. Ich habe die so mal blau hinterlegt und plötzlich sehen wir, oh, da steckt ganz viel drin, was Paulus uns nochmal mitgeben will. Ich sage es ja, jetzt am Schluss bindet er den Sack zu und sagt, so, das gibt es zu tun. Denkt daran, handelt so, handelt danach. Und ich glaube, es ist jetzt spannend, wenn wir quasi so diesen Punkten, immer so einem Pärchen, rot-blau, einmal nachgehen. Und fangen wir doch oben an, so bietet sich's ja an. Ich habe denen immer so ein bisschen eine Überschrift gegeben. Der erste Punkt heißt, seid einig. So fängt es hier in Vers 2 an. Er fordert die Gemeinde dazu auf, in Philippi, aber ich finde auch weltweit jede Gemeinde, also auch uns hier in Bruck, dass wir einig sein sollen. Und dabei ist ganz klar, dass wir nicht immer alle die gleicher Meinung sein können. Wir haben unterschiedliche Meinungen und das ist okay. Es geht Paulus hier nicht ums Gleichmachen. Sonst rutschen wir ab und werden sektiererisch. Das ist nicht die Meinung. Aber wenn es um den Herrn geht, dann sollten wir imstande sein, unsere teilweise doch sehr kleinlichen persönlichen Streitereien beiseite zu legen, sagt er. Wenn es um den Herrn geht, dann geht es um die wichtigste Sache. Und dann sollen wir einig sein. Dort, wo zwei Personen oder zwei Parteien es dann nicht schaffen, einig zu sein, dort sollen die anderen ihnen zur Seite stehen und helfen, diese Einigkeit wiederzufinden. In der Gemeinde da in Philippi, da gab es einen Zwist zwischen Evodia und Syntyche. Und spannend ist, dass ja Paulus beide Frauen ermahnt. Also er schreibt, ich ermahne dich und dann ich ermahne dich. Beide werden ermahnt, einzeln aufgeführt. Das heißt, Paulus will hier nicht entscheiden, wer Recht oder Unrecht hat. Es geht ihm gar nicht darum, sondern es geht ihm darum, dass wieder Einigkeit besteht. Das ist noch spannend. Er sagt nicht, ja, die hat Recht und darum folgt ihr jetzt der, sondern nein, jetzt hört auf damit und macht wieder Einigkeit. Er weiß auch, dass es ihm nicht zusteht, hier Recht zu sprechen. Das ist etwas, das nur Gott zusteht. Gott wird einmal Recht sprechen. Paulus bleibt hier zurück und sagt einfach, leg diesen Zwist bei. Und von der Gemeinde fordert er eben ein, dass wenn es möglich ist und wo immer es möglich ist, sie deeskalierend quasi einwirkt. In Jesus sind wir geeint. Ja, mir kam da so das Bild vom Papagei. In Jesus sind wir geeint. Wir sind wie die Federn. Jeder ist ein bisschen anders bunt, oder? Aber in Jesus sind wir geeint. Wir gehören trotzdem zusammen. Vielleicht habt ihr ein anderes Bild für Vielfalt, was trotzdem zusammengehört. Das ist mein Bild, das mir da sofort in den Sinn kam. Und darum geht es, Paulus. Wir dürfen verschieden sein. Wir müssen nicht alle blau oder rot sein. Aber in Jesus vereint sein. Das ist ihm so ein großes Anliegen. Das gibt er hier der Gemeinde mit. Dann als nächstes kommt so der Aufruf, freut euch. Und ich habe so das Gefühl, dass mit der Einigsein war noch so ein bisschen die Aufwärmübung. Die ist ja schon nicht einfach, aber im Vergleich zu diesem freut euch ist es trotzdem einfacher. Freut euch, das ist ein Zacken schwieriger, finde ich. Wir sollen uns freuen. Freut euch. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Sehr eindeutig. Das Problem ist also nicht, dass wir diesen Befehl nicht verstehen, diese Aufforderung von Paulus nicht verstehen. Und auch wenn wir den blauen Teil noch anschauen, der Grund, das ist alles ganz klar und einleuchtend. Damit alle Menschen erkennen, wie gütig der Herr ist. Darum sollen wir uns freuen. Es ist eine Botschaft nach außen. Es gehört zu diesem Salz und Lichtsein in diese Welt hinaus. Es zeigt die Güte des Herrn. Die große Frage ist jetzt, wie freut man sich immerzu? Das ist eine Überforderung, oder? Aber ich finde, Paulus, was machst du hier? Wie freut man sich immerzu? Wie freue ich mich, wenn mein Leben gerade nicht rosig ist? Aber er präsentiert hier keine Ausnahme. Freut euch immerzu, wenn es gerade geht oder so. Sondern freut euch immerzu. Also er ist hier ganz gerade. Wo du auch immer stehst in deinem Leben, welche Probleme und Sorgen dich auch immer zur Zeit plagen, du gehörst zu Jesus. Ich glaube, das ist der Punkt. Du gehörst zu Jesus und du darfst dich dein Kind nennen. Ich glaube, Paulus geht es um diese Basis. Das Wichtigste auf der Welt ist nicht, dass es uns gut geht. Das Wichtigste auf der Welt ist nicht, dass wir finanziell versorgt sind, dass wir Gesundheit haben, Anerkennung, Macht oder irgendetwas. Das Wichtigste auf der Welt ist, Jesus Christus zu haben. Die Welt, die will uns einreden, strebt nach Geld, nach Gesundheit. Gesundheit ist so wichtig, das sagt uns die Welt die ganze Zeit. Aber es wird ja nicht wahr, dass das jetzt das Wichtigste auf der Welt ist. Das Wichtigste ist, dass du Frieden mit Gott hast und dass dein Name im Buch des Lebens steht. Und ich glaube, wir müssen von daher diesen Vers anschauen. Wir müssen von daher diesen Vers denken. Seid ihr einig? Das Wichtigste ist, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Das gilt es zu erreichen. Dann haben wir das Wichtigste überhaupt erreicht. Und dann heißt es, freu dich, du Kind Gottes. Hätten wir das nicht, hätten wir überhaupt keinen Grund zur Freude. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt immer wieder neu lernen müssen. Wir schauen viel zu fest auf Dinge, die diese Welt als wichtig erachtet. Und ich glaube, wir müssen wieder neu auf das Wichtigste überhaupt schauen lernen. Auf den dreieinigen Gott. Und dass wir in Frieden mit ihm versöhnt leben dürfen. Dass wir seine Kinder sein dürfen. Dass auf uns ewiges Leben wartet. Dass dieses Leben nicht schon alles ist, sondern dass eine Unendlichkeit nachkommt. Das macht unser Leben auch irgendwie klein dann. Ich glaube so, wenn wir uns daran ausrichten, wenn wir darauf schauen und sagen, okay, Probleme in meinem Leben habe ich genügend. Aber das Wichtigste im Leben habe ich trotzdem schon erreicht. Ich finde da, das ist die Quelle für diese Freude, die Paulus hier von uns einfordert. Der nächste Punkt, der ist gar keine Aufforderung. Der Herr ist nahe. Aber ich habe mir aufgeschrieben, denkt daran. Es ist so eine versteckte Aufforderung. Denkt daran, der Herr ist nahe. Und dieses Nahesein, das kann man auf zweierlei Arten verstehen. Entweder der Herr ist uns nahe, also er ist immer bei uns, oder der Herr kommt bald wieder. Das wäre auch ein Nahesein. Beides ist möglich, beides ist überhaupt nicht falsch. Ich habe mich so eher für die zweite Variante entschieden. Ich glaube, Paulus meint eher, der Herr kommt bald wieder. Was denkt ihr? Wer denkt, dass er eher meint, der Herr ist uns nahe, also immer bei uns? Auch vertreten. Und wer denkt, er meint eher, der Herr kommt bald wieder? Ja, beides ist wahr, beides ist nur eine Meinung, die wir haben. Beides ist zulässig. So oder so, wir sollen uns keine Sorgen machen, denn der Herr ist sowohl immer bei uns, ja, und er wird auch bald wiederkommen. Jetzt ist natürlich schon eine gewisse Zeit verstrichen, seit dieser Brief geschrieben wurde. Und für uns Menschen ist das jetzt nicht bald. Fast 2000 Jahre. Bald. Bald wäre vielleicht morgen, übermorgen, oder? Mittwoch schon nicht mehr. Also bald ist halt wirklich sehr bald für uns Menschen. Aber Jesus ist auf jeden Fall jetzt schon viel näher, seine Wiederkunft. Und ich glaube, es ist einfach gut, dass wir wirklich damit rechnen, er kommt bald wieder. Wir können es nicht irgendwie in die Weite schieben, gedanklich. Es hilft uns, daran festzuhalten, zu sagen, ja, er kommt bald wieder. Und darum sollen wir unser Anliegen quasi im Gebet vor euch vor ihm bringen. Also macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit, weil der Herr nahe ist. Und an dieser Stelle möchte ich gerne an das Gemeindegebet erinnern. Einmal im Monat, am Donnerstagabend, treffen wir uns hier 19.30 Uhr für eine Stunde, um zu beten, weil der Herr nahe ist. Er ist uns dann nahe. Und sein Kommen ist nahe. Und es ist unser Auftrag, steht auch hier. Und ich lade ein, am 14. Dezember ist es wieder soweit. Vielleicht ist das deine Chance, da auch mit dabei zu sein. Zurück zu diesem Vers, zurück zum Gebet. Es ist klar, dass unser Gebet immer viele Bitten enthaltet. Also wenn ich auch bete, ich bitte ja viel. Ich habe ganz eben viele Probleme, worum ich dann Gott auch bitte. Aber hier steht, wir sollen trotzdem voller Dankbarkeit auch vor den Herrn kommen. Und es ist ein bisschen ähnlich wie mit der Freude. Wir wünschen uns zwar ein Leben voller Gesundheit und ohne Probleme und ohne Sorgen. Und das dürfen wir ja dann auch alles zum Herrn bringen und ihn darum bitten, wenn es wirklich dann unser Anliegen ist. Aber grundsätzlich soll unser Gebet immer auch voller Dankbarkeit sein. Unser Gebet soll immer auch von Dankbarkeit geprägt sein. Jesus Christus hat uns errettet. Ohne sein Opfer am Kreuz wären wir verloren. Ohne das hätten wir ja auch keinen Grund zur Freude. was wir die Aufforderung hatten wir ja schon. Was wäre ein perfektes Leben, 80, 90 und sagen wir auch 100 Jahre hier auf dieser Welt, wenn wir nachher vor Gott nicht bestehen könnten? Was wäre so ein Leben? Es wäre am Schluss nichtig. Nein, es wäre noch schlimmer. Vor Gott nicht zu bestehen, das ist nicht eine schwarze Null. Das ist ein Totalverlust für die Ewigkeit. Als Kinder Gottes haben wir zuerst einmal den Auftrag, Gott dankbar zu sein. Ohne ihn sind wir, oder ohne ihn wären wir auf ewig verloren. Ohne ihn gäbe es keine Hoffnung und keine Freude für uns. Ohne ihn gäbe es uns ja nicht einmal. Er ist unser Schöpfer, Retter und Versorger. Und schon nur darum soll unser Gebet immer auch von Dankbarkeit geprägt sein. Und eben auch, weil der Herr nahe ist. Und daran sollen wir denken. Gehen wir zum nächsten Punkt, habe ich überschrieben, mit Friede mit euch. Das ist eigentlich wieder keine direkte Aufforderung, sondern eher ein Segenswunsch. Paulus wünscht uns den unbegreiflichen Frieden Gottes. Er soll unsere Herzen und Gedanken behüten und dieser Friede soll uns auch quasi, soll die Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, bewahren. Wie wunderbar ist es, den Frieden Gottes im Leben zu haben. Aber dann kommt ja ab und zu Sünde in unser Leben und wir merken, wie quasi der Friede Gottes so weicht und Unruhe wieder in unser Leben kommt. Und dann ist die Gemeinschaft mit Jesus gestört. Und ich stelle das wirklich immer genau so fest in meinem Leben. Sobald Sünde den Frieden in meinem Leben stört, und Sünde stört den Frieden, den ich habe, den Gott mir geschenkt hat, fällt es mir schwer, noch in Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Irgendwie ist dann wirklich so das störende Element in meinem Leben. Aber dann, wenn ich mich durchringe, hat ja häufig auch ein bisschen mit Stolz zu tun und vor den Herrn komme und sage, vergib mir bitte meine Sünde, dann kommt der Frieden zurück und ich merke, wie mir die Gemeinschaft mit Gott wieder wichtig ist, wie sie wieder gut gelingt, wie diese Beziehung, diese Kommunikation wieder klappt. Und Paulus wünscht uns den Frieden Gottes, weil er weiß, dass der Friede unsere Herzen und Gedanken begüten kann. Und er fordert uns auf, diesen Frieden immer wieder herzustellen, wenn auch einmal Sünde in unser Leben kommt. Achtet, was wahr und rein ist. Jetzt so im Vers 2 bis 7, jetzt sind wir im 8. Vorher 2 bis 7 ging es Paulus, da hat er so, oder die wichtigsten Dinge aufgeschrieben. Die Dinge, die ihm zuerst in den Sinn gekommen sind. So, wo er gewusst hat, wenn ich jetzt den Sack zubinde, das kommt gleich mal so als erstes. Das muss ich alles der Gemeinde sagen. Und jetzt ab Vers 8 schreibt Paulus über das Übrige, so fängt sie an, im Übrigen, Brüder und Schwestern. Das heißt überhaupt nicht, dass es nicht wichtig ist, aber es heißt, dass er so ein Stück weit schon eh vorausgesetzt hat, dass wir das wissen, dass wir das leben. Das können wir uns ja selber mal überprüfen, ob das so ist. Als erstes erwähnt er da eben, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Es ist klar, wir sollen uns der Wahrheit und dem Reinen zuwenden in unserem Leben und auch gedanklich. Wir sollen uns also klar von Lüge und dem Unreinen abwenden. Und das gilt eben für unsere Gedanken, wie auch für unsere Beziehungen und unsere Taten. Und das alles sollen wir nicht einfach nur für uns tun, sondern es gibt ja dann einen Grund, sondern so, dass unser Verhalten auch gesehen wird und zu Anerkennung führt. Also, dass man anerkennt, dass wir anders sind und dass das auch geschätzt wird. Mir fällt da immer die eine Szene in meinem Leben ein, als ich mich für eine Stelle beworben habe und aus meinem Lebenslauf hat der Chef da gesehen, dass ich gläubig bin, dass ich eine Bibelschule besucht habe. Also ich habe mich für eine Stelle als Informatiker beworben. Und da hat er gesagt, wieso soll ich einen Christen anstellen? Das wollte mich provozieren. Und dann habe ich gesagt, ja, weil sie intelligent sind. Ein Christ wird sie nicht bestehlen. Er hat gute Werte. Er wird für Frieden in dem Geschäft sorgen. es wird ihnen nur helfen. Und dann war er ein bisschen baff. Aber ich glaube, darum geht es doch, dass wir diese Werte auch hochhalten oder dass wir sie so auch leben, dass sie gesehen werden. Es ist ein Zeugnis. Und diese Wendung hier noch, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist und liebenswert und Lob verdient, die weist auch auf Jesus hin. Das ist eine ganz schöne Wendung. Er ist es, der wahr ist, der würdig, gerecht, rein und liebenswert ist und alles Lob verdient hat. Und dem sollen wir uns zuwenden, sagt Paulus hier nochmal. Also es ist nochmal so wie ein versteckter Hint, wendet euch Jesus zu. Wir sollen Jesus ganz nacheifern. Ich habe gesagt, das Christuslied aus Kapitel 2, das ist so zentral. Und ich finde, hier macht er wieder so eine Verknüpfung zu diesem Christuslied zurück. Eifert Jesus nach. Paulus verlangt hier wirklich viel von uns in diesem Brief. Aber er sagt, er hat es vorgelebt und wir schaffen es auch. Und jetzt noch so der letzte Punkt, tut es. Kurz vor dem Ende von seinem quasi Brief, was er inhaltlich der Gemeinde sagt, kommt jetzt noch die letzte Aufforderung. Paulus hat uns ganz viel mitgeteilt. Und einiges wird er ja auch der Gemeinde schon gesagt haben in der Zeit, als er bei ihnen war. Und jetzt sagt er so als Letztes, das ist so die letzte Anweisung in diesem ganzen Brief, die er ihnen gibt, dass es jetzt an der Zeit ist, das auch alles zu tun. Was bringt all das Wissen, wenn es jetzt nicht angewendet wird? Und dann sagt er noch, aber habt keine Angst, der Gott, der Frieden schenkt, wird euch, und ich sage, wird uns darin beistehen, das auch zu tun. Man könnte sagen, der Unterricht bei Paulus ist jetzt vorbei und jetzt sendet er uns in die Welt hinaus, um das alles, was er uns beigebracht hat, auch zu tun. Und wenn er uns sogar den Beistand Gottes zuspricht, dann betont er damit noch einmal, dass wir auf Kurs sind. Wir tun den Willen Gottes, sonst würde uns Gott ja nicht beistehen in dem, was wir tun. Und ich glaube, dieser abschließende Aufruf ist enorm wichtig. Weil wir sind oft der Meinung, wir müssen noch ein bisschen mehr wissen. Oder wir müssen das Wissen noch ein bisschen mehr vertieft haben, noch ein bisschen besser verinnerlicht. Und dann würde dann das Tun schon besser klappen. Aber Paulus sagt, es ist jetzt gut, ihr wisst's. Und jetzt tut es, legt los. Die Frage ist ja, tun wir es auch? Nehmen wir das alles an und wollen wir es auch tun? Das könnte so ein guter Punkt sein, wo wir sagen, okay, den nehmen wir mit. Diesen Punkt könnte ich mitnehmen in die Woche und den so überlegen. Tue ich es noch nicht? Wo könnte ich es noch anfangen, das alles zu leben? Vielleicht hatte ich aber auch etwas ganz anderes angesprochen. Ich mache hier nochmal die Übersicht. Und wir nehmen uns einfach einen kurzen Moment. Du kannst ja nur die roten Punkte nochmal für dich durchgehen und überlegen, hey, wenn das jetzt so der Sack zubinden von Paulus ist, von diesem Brief, wo hat er dich angesprochen, wo hat er dich getroffen? Der Geist, der redet immer ganz schnell zu uns. Ich finde, man merkt dann schnell, wo so ein bisschen das Herz schneller klopft, bei welchem Punkt, was man da mitnehmen könnte. Gut. denke, wenn euch irgendwas angesprochen habt, habt ihr das jetzt schon herausgefunden. Und so sind wir jetzt am Ende von diesem Brief angelangt. Vielleicht denkst du, oh, das ging jetzt schnell, die 4 Kapitel, ich lese den zu Hause nochmal durch. Sicher ein Top-Entscheid. Aber jetzt in der Predigtreihe sind wir am Ende. Also fast. Ich habe den letzten Satz habe ich noch aufgehoben, weil das Schlusswort von dieser Predigtreihe, das soll Paulus haben. Paulus spricht uns zu. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.